Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, vor 75 Jahren kamen 5 Filmfreunde aus dem Schweizer Lugano von den Filmfestspielen in Venedig wieder heim und sie hatten einen Plan, ein Festival wie in Venedig auch in der Schweiz aufbauen. Lugano selbst wollte lieber Sozialwohnungen damals finanzieren statt Kultur und so wanderte man ins benachbarte Locarno und so begann die Geschichte des kleinsten A-Festivals in Europa. 75 Jahre später sind wir mittendrin, senden bis 15 Uhr noch live von der Jubiläumsausgabe des Festivals und berichten auch gleich über die ersten Themen und Filme des Festivals. Und einen Fan haben wir auch noch getroffen.
Ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk. Und nicht zu vergessen, Kultur, K-U-L-T-I-R, Kultur.
Ein kleiner Ferienort am Lago Maggiore im Schweizer Tessin ist seit 75 Jahren ein sommerlicher Haltepunkt für die internationale Filmwelt. Vor allem diese größte Open-Air-Leinwand Europas, aufgestellt mitten auf der Piazza Grande, ist das Herzstück des Festivals von Locarno. Und über diese Ausgabe und vor allem auch über die ersten Filme dieses Festivals spreche ich jetzt mit Anke Lewicke im Studio. Hallo.
Hallo Patrick.
Vielleicht lass uns das Festival noch so ein bisschen umreißen, weil es eben eine Jubiläumsausgabe ist. Mit welchen Erwartungen gehst du eigentlich in die Locarno-Kinos?
Naja gut, das ist eine spannende Frage, weil Locarno natürlich so eingekeilt liegt zwischen Cannes und Venedig. Und dann denkt man immer, boah, die großen Festivals kriegen ja all die großen filmischen Meisterwerke. Und deshalb fährt man ja schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hierhin. Also man will gar nicht den perfekten, runden Film hier sehen, sondern man sucht doch eher so neue filmische Handschriften, Regisseure mit neuen Visionen, Talente. Also deshalb fährt man hier hin. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, die Piazza Grande, also ist natürlich mit der Leinwand das Herzstück. Und es ist natürlich schön, wenn man mit 8000 Menschen dann Kino nochmal sieht. Also so Kino ganz pathetisch, klassisch als Gemeinschaftserlebnis, jeden Abend mit eher größeren Filmen auf der Piazza Grande. Aber ich finde es eben auch schön, dass es in der Schweiz, und es kommen ja auch viele Italiener hierher, es gibt auch so eine Offenheit auch. Also die stellen sich dann auch in das FEVI an. Das ist ja so eine Mehrzweckhalle. Da laufen dann die ganzen, manchmal auch befremdlichen Wettbewerbsfilme. Und da ist es aber auch immer voll. Und da ist eben auch immer diese besondere Aufmerksamkeit da.
Zum zweiten Mal leitet jetzt Jonah A. Nazzaro das Festival als künstlerischer Leiter, Filmkritiker. Ist er Kurator, geboren in Zürich, und wir konnten ihn vor der Eröffnung des Festivals ein paar Fragen stellen und wollten von ihm wissen, welche Themen und Tendenzen er denn in dieser Ausgabe ausgemacht hat.
Ein Element war natürlich die Literatur. Wir haben verschiedene Filme, die sich mit Literatur beschäftigen. Die Dokumentation über Martin Suter, den italienischen Filmwettbewerb Il Patafio, vom Buch von Luigi Malerba. Und die Dokumentation über Erika Jong. Und das andere Element, das wiederum diagonal durch die ganze Auswahl aufgetaucht ist, ist die Frage der Identität und des Körpers. Und diese Frage taucht besonders auf in den Filmen von den Filmemacherinnen.
Nazzaro liegt auch das Genre-Kino besonders am Herzen. Eröffnet wurde ja am Mittwoch mit Bullet Train mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Ein Film, der jetzt auch in Deutschland angelaufen ist. So ein richtiger 90 Millionen Dollar schwerer Actionreißer. Doch für Jonah Nazzaro, den künstlerischen Leiter hier in Locarno, bedeutet Genre-Kino immer auch etwas mehr.
Mein Interesse für das sogenannte Genre ist immer anwesend. In diesem Sinne denke ich, dass fast alle Filme einen kleinen Element von Genre haben und die sogenannte Genrefilm sich mehr als Autorenfilmen fühlen.
Und gerade mit dem letzten Satz, Anke, liegt ja der künstlerische Leiter schon irgendwie am Puls der Zeit.
Ja, wobei Genre natürlich auch ein dehnbarer Begriff ist. Aber wenn ich jetzt die Filme, die wir bisher gesehen haben, Revue passieren lasse, dann ist schon so der rote Faden, dass es immer ein Spannungselement gibt. Also Hitchcock würde es MacGuffin nennen, was so eine gute Dramaturgie mit reinbringt, aber eigentlich nur dazu genutzt wird, um dann doch eben etwas aus einer Gesellschaft herauszuerzählen. In vielen Filmen geht es darum, dass die Menschen auswandern möchten. Der andere rote Faden ist eben so eine Art von Heimatlosigkeit. Wo gehört man hin? Und das alles wird uns erzählt eben, ja, ich würde nicht sagen im Gewand des Genres, aber mit so kleinen dramaturgischen Elementen aus dem Genre-Kino.
Genau, also diese Genre-Elemente sind dann auch konkret benennbar. Wir haben einen portugiesischen Film gesehen, der sich mit der kolonialen Geschichte Portugals in Angola auseinandersetzt, anhand von Elementen des Zombie-Films, müsste man sagen. Es gibt einen französischen Polizeithriller, auch ein sehr französisches Genre. Und am besten, glaube ich, hat uns gefallen der indische Film Declaration des Regisseurs Mahesh Narayanan, der uns erstmal ganz realistisch mitnimmt in die Fabrik, wo Gummihandschuhe hergestellt werden. Wir lernen eine Arbeiterin kennen, die mit ihrem Freund da arbeitet. Eigentlich wollen sie auswandern. Das soll da nur eine Zwischenstation sein. Und plötzlich wird der Film ja auch zu so einer Art Kriminalreise.
Ja, weil um auswandern zu können, müssen sie eben Papiere reinbringen. Und dafür stellen sie einfach ein Video. Und da sieht man eben, wie diese Frau, wenn diese Handschuhe, das sind überhaupt tolle Szenen, die sind ja erst so weiß, werden dann in ein blaues Latexbad getaucht. Und sie muss dann gucken, ob die wirklich auch dicht sind. Deshalb werden die wie so ein Luftballon aufgeblasen. Und bei dieser Arbeit sieht man sie eben. Und das wird eingereicht. Aber dieses Video taucht dann eben noch mal anders in den sozialen Medien auf, wo man eine Frau, und man denkt natürlich, das ist auch wieder sie, auf einer Toilette verschwindet und da was mit einem Mann hat. Deshalb ist sie in ihrer Ehre gekränkt. Ihr Freund ist natürlich auch empört. Und sie versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass was mit den Handschuhen nicht stimmt, dass Handschuhe wiederverwertet werden. Und da wird das dann auch zu so einem Industrie-Thriller. Und ganz beiläufig lernen wir einfach diese Lebensbedingungen dieser Menschen kennen, die dort warten, die eben eher ja, in bedürftigen Unterkünften leben. Und wir bekommen unheimlich viel über die Arbeitsverhältnisse mit.
Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Film, der vielleicht am Ende alles auserzählt, so ein bisschen weniger kriminalistisches Puzzlespiel, vielleicht ein bisschen mehr Eintauchen in die Lebenswelten hätten ihm ganz gut getan, aber es war schon so als Angebot, finde ich, im Wettbewerb sehr überzeugend.
Ja, vor allen Dingen, mit welcher Sicherheit er eben immer wieder die Tonlage wechselt. Also es kommt dann tatsächlich Spannung auf, man fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein Detektiv, wenn man den Film guckt, was ist da wirklich los? Gleichzeitig leidet man natürlich mit der Frau auch mit, die sich natürlich auch eben ungerecht behandelt fühlt, die ihre Ehre wieder klargestellt haben möchte. Und dann ist man mittendrin in dieser monotonen Arbeitswelt.
Im Wettbewerb von Locarno finden sich auch immer wieder Regisseurinnen und Regisseure, die Formen ausprobieren, die sich auch an anderen Künsten abarbeiten, die auch manchmal eher als ja, Installationskünstler plötzlich einen Spielfilm machen. Für den Festivalleiter Nazzaro ist das übrigens auch ein Resultat einer sehr liberalen Filmproduktionsweise.
Ist natürlich merkwürdig, dass die Produktion heute mit all den verschiedenen Formen von Förderung eigentlich sehr interessant geworden ist, weil die verschiedenen Förderungen mehr oder weniger, das ist so eine grob ausgeschnitten, den Filmemacher erlauben, sich mit ihren Projekten zu beschäftigen, ohne sehr große Rücksichten auf die kommerziellen Elemente zu achten. Und in dem Sinne ist es auch fast normal, dass sich die Formen überqueren und auch mehr hybride Formen zum Leben kommen. Ich finde, das ist etwas, das sehr interessant ist.
Jemand, der sich niemals anbiedern würde beim Publikumsgeschmack, das ist der russische ja, Meisterregisseur, muss man sagen, Alexander Sokurov, der eigentlich ganz überraschend mit einem neuen Film hier im Wettbewerb ist, der heute seine Weltpremiere gefeiert hat. Skaska heißt er auf Russisch, The Fairy Tale, das Märchen wird es übersetzt. Es ist, Anke, ein visuelles Essay, vorgelegt von einem Meister, der hier nochmal die Motive seiner letzten Filme irgendwie so als Synthese vor uns ausbreitet.
Ja, er ist ja bekannt geworden, vor allen Dingen mit seiner Tetralogie, eben um die großen Diktatoren, also Moloch ging es um Hitler, Taurus um Lenin und in seinem Faustfilm. Also es geht immer um die Macht und das Böse und hier, man glaubt ja seinen Augen nicht. Man ist so in einer animierten Welt, es könnte so, ja,
so eine
ich hatte immer das gedacht,
ne?
Ja, Fegefeuer.
Ja, Fegefeuer, genau.
Also so, man weiß überhaupt nicht, sind das Häuser, es verformt sich ständig der Hintergrund, es ist animiert und auf einmal taucht da Hitler auf, dann taucht auch noch Stalin auf, Mussolini.
Und die reden miteinander, die haben Dialoge.
Die reden miteinander und das ist ganz interessant gemacht. Also man weiß nicht, sind das jetzt Originalaufnahmen und die Münder sind eben animiert und was sie da sprechen, ist das Original. Also es hat einen unheimlich hohen Verfremdungseffekt und dann taucht aber zum Beispiel Adolf Hitler auch noch 2 oder 3 Mal auf. Also er redet dann quasi mit seinem eigenen Doppelgänger und man fragt sich, was passiert denn da eigentlich? Versucht jetzt hier ein Regisseur sozusagen in das Machtgebaren dieser Diktatoren reinzukommen, weil man hört Adolf Hitler immer wieder sagen, warum habe ich eigentlich Paris nicht in die Luft gesprengt? Ich hätte es doch machen können. Oder London. Also was ist da für dich eigentlich passiert in diesem Moment?
Das ist ganz seltsam, weil es natürlich auch Elemente von der göttlichen Komödie gibt, von Dante Alighieri. Also du gehst durch diese unterschiedlichen Höllenqualen. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Reflexion über die Verführbarkeit und die Macht. Das ist ja das große Thema von Sokurov. Was macht das aus den Menschen, die sie haben und wie setzen sie sie ein? Und ich glaube, dass er das hier wirklich zu so einer Synthese zusammenbringt.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist eine Szene, die sich auch wiederholt. Da stehen die ganzen Führer, Diktatoren auf einer Art Balkon. Also da musste man auch an den Reichsparteitagsfilm einfach von Lenin Riefenstahl denken. Und dann läuft diese Masse da vorbei. Aber diese Masse ist wirklich wie bei Krakauer das Ornament der Masse. Man kann die einzelnen Gesichter gar nicht mehr erkennen. Also es ist einfach eine undefinierbare, aber manipulierbare Masse. Und das hat schon was sehr Beklemmendes.
Soweit unsere ersten Eindrücke über die ersten Filme und Themen dieser 75. internationalen Filmfestspiele von Locarno. Gleich widmen wir uns den Stars, die hier an den Lago Maggiore angereist sind und schildern eine Begegnung mit vielleicht einem der beliebtesten deutschen Schauspieler weltweit. Udo Kier ist unser Mann in Hollywood, ist im internationalen Arthouse genauso zu Hause, wie er auch vor Auftritten in Trash-Kino nicht zurückschreckt. Hier in Locarno war er mit US-Schauspielkollege Matt Dillon, der erste Star des Festivals, und stellte auf der Piazza Grande die polnisch-israelische Co-Produktion Mein Nachbar Adolf vor, in der er die Hauptrolle spielt. Und Anke, du konntest diesen Weltstar aus Köln treffen.
Ja, ich muss sagen, das war wie im Kino. Also das war mein Kurzfilm mit Udo Kier. Also einmal saß er da so lässig, cool mit einem Glas Weißwein und diese Augen, diese grün-blauen, strahlten einen so an. Aber man kennt ja auch seinen stechenden Blick. Deshalb habe ich mir ganz viele, wie ich dachte, kluge Fragen ausgedacht. Aber eigentlich kam ich da gar nicht dazu, irgendeine Frage zu stellen, weil Udo Kier einfach performt hat. Also er hat sich selbst zugesehen, wie er einmal den Star spielt, der in Hollywood ein- und ausgeht, dann wie er als Schauspieler auf Entdeckungsreise geht. Aber in erster Linie war er eben der kölsche Junge und ziemlich bodenständig.
Also eher ein Monolog statt eines Interviews mit Fragen und Antworten, wie man sich das so vorstellt.
Ja, man musste eigentlich gar nicht viel machen, also weil das war so wie so eine freie Assoziation. Also du hast gesagt, Matt Dillon war ja eben auch schon hier, weil er einen dieser vielen Preise bekommen hat. Und Matt Dillon hat ja den Serienkiller in dem letzten Film von Lars von Trier gespielt, The House That Jack Built. Und Udo Kier und Lars von Trier, also verbindet ja schon eine lange Zeit und irgendwie war doch Udo Kier ja so ein bisschen traurig, dass er in dem Film, also mit Matt Dillon, nicht mitgespielt hat.
Freunde haben gesehen, da habe ich gesagt, hätte ich den Teufel spielen können, die Rolle von Bruno Ganz, da haben alle gesagt, natürlich. Ja, und deswegen schaue ich den Film nicht und war ein bisschen enttäuscht, weil ich mit Lars 30 Jahre arbeite.
Aber er wird ja noch weiterhin mit Lars von Trier zusammenarbeiten. Und auch in der nächsten Serie, glaube ich, von ihm spielt er schon wieder eine Rolle. Wie könnte man das überhaupt so umschreiben, dieses Verhältnis der beiden?
Ja, das ist ganz interessant. Also wenn man sich, ich habe mir einfach nochmal so die gemeinsame Filmografie angeschaut und er hat ja Udo Kier auch bei Breaking the Waves mitgespielt und dann steht da einfach der sadistische Matrose als Rollenbeschreibung. Und ich glaube, das ist genau das, was Lars von Trier mit Udo Kier macht. Also bei von Trier geht es ja immer um die Neurosen, die menschlichen Abgründe und Udo Kier ist eigentlich ja nichts fremd. Und er kann diese Abgründe spielen und deshalb ist er immer diese Inkarnation eines dieser Abgründe. Und in Breaking the Waves eben immer ist es der Sadismus, der dann auf einmal bildfüllend ist und der ja schon die Tonlage dieses Films eigentlich vorgeht, was dann später mit dieser Frau passiert, ist ja ziemlich sadistisch. Und du hast es schon gesagt, die beiden spielen wieder zusammen. Hospital der Geister gibt es ja wieder, den dritten Teil läuft dann auch in Venedig. Und im zweiten Teil war es ja ganz spannend, da gab es ja, hat ja Udo Kier im Grunde ein Baby gespielt.
Und das ist eine meiner Lieblingsszenen überhaupt, weil ich der einzige Schauspieler der Welt bin, die auf der Leinwand geboren wurden und zwischen den Beinen auch hervorkommen mit dem Kopf und schreien.
Ja, dieses Schreien. Tatsächlich hat dieses Baby dann einen Kopf von Udo Kier. Da musste man auch im Kinosaal schreien. Aber es war dann ein ganz trauriges Baby, was ja auch sterben musste. Und dann habe ich gesagt, du kannst doch gar nicht mehr da im dritten Teil mitspielen. Doch, doch, ich spiele dann den großen Bruder des Babys. Also wir können gespannt sein.
Christoph Schlingensief ist ja auch so eine Verbindung für ihn. Und ich glaube, auch darüber wollte Udo Kier unbedingt mit dir reden.
Ja, über Christoph Schlingensief wollte er auch reden. Und insgesamt haben wir überhaupt geredet, wie er so an seine Rollen vorgeht, wie er das alles so macht. Und dabei war er eigentlich selbst erstaunt, wie er das seit 30 Jahren, nein, viel länger, seine 200 Filme, seit 50 Jahren eine Rolle nach der anderen bekommt. Ja, und das hat er dann erstmal so erklärt, was er nicht macht.
So gut wie noch nie einen Regisseur gefragt, ich würde gerne mit dir arbeiten. Weil ich denke, stell mal vor, als ich Essen hatte mit David Lynch und Isabella Rossellini und ich hätte gesagt, I would like to work with you. Und dann hätte er gesagt, who doesn't? Da wär ich ja unter dem Tisch. Er hätte mich so geschämt. Und ich sage nur, also wenn es stimmt, I like your movie.
Ja, und wenn er Filme mag, dann geht er eben auch auf die Regisseure zu. Und so war es genau bei Schlingensief. Er hatte ein Filmmenü total mit Helge Schneider auf der Berlinale gesehen und hat dann den wirklich auch im Café Florian getroffen. Während der Berlinale war ja so eine Institution, da ging die Filmwelt ein und aus, gerade noch in West-Berlin. Ja, und der Abend muss ziemlich feuchtfröhlich gewesen sein.
Und wir haben nach 20 Minuten haben wir unter dem Tisch weitergetrunken und haben uns die Hand gegeben und haben gesagt, so, wir treffen uns in 3 Wochen, drehen einen Spielfilm, ihr beide in der Hauptrolle. Der Film hieß Egomania mit Tilda Swinton und mir in der Hauptrolle. Und so habe ich Christoph kennengelernt und so habe ich viele Leute kennengelernt. Es war nie eine Planung.
Ja, und er hat dann ja auch zusammen mit Christoph Schlingensief 100 Jahre Adolf Hitler die letzten Tage im Führerbunker gedreht. Und unglaublich finde ich, was die beiden da machen, weil der Führer malt hier wirklich seine Bilder mit dem Po. Das muss man erstmal bringen. Und das ist doch ein Statement. Also ist doch was anderes, wenn Bruno Ganz dann einfach nur die Suppe löffelt.
Allerdings, da ist immer noch eine Brechung da, wenn Udo Kier ja auch solche Monster der Geschichte spielt. Diese Figur des Nazis, Adolf Hitler, das kommt immer wieder bei ihm an. Auch bei dem Film, den er hier in Locarno gezeigt hat, Mein Nachbar Adolf von Leon Prudowski. Hier geht es um einen Holocaust-Überlebenden, der sich in Südamerika niedergelassen hat. Der glaubt aber, dass sein Nachbar, der jetzt gerade da einzieht, das ist Adolf Hitler. Und der wird eben gespielt von Udo Kier und ist schon ehrlich gesagt bemerkenswert, wie er diese Rolle einfach so durchspielt, abspielt.
Ja, ich glaube, er nimmt das aber auch immer wieder als Herausforderung. Also natürlich führt er das Böse immer wieder vor, also auch in diesen ganzen finnischen Nazi-Filmen, die hinter dem Mond spielen und so weiter. Aber gleichzeitig gibt es eben immer diesen Moment, wo er in der Übertreibung nicht banalisiert, wo das Böse einfach wirklich so durchkommt, wo das so für einen Moment da ist. Also das kann ja schon ganz gut. Und hier weiß man ja selbst auch die ganze Zeit nicht, ist das jetzt Adolf Hitler? Oder ist es nicht Adolf Hitler? Und er hat ja ein Requisit, was ihm hilft, weil er will natürlich nicht erkannt werden. Und er trägt deshalb so einen großen Rauschebart.
Gerade hat mir jemand eine Zeitung gegeben, wo ich von hier, Locarno, wo ich am Titelblatt bin, mit diesem Bad. Das ist ja unglaublich, dieses, ja, weiß ich auch nicht, Sigmund Freud, ich weiß auch nicht mehr, ein bisschen übertrieben, aber ja, das war, da hat der Regisseur das so wollte.
Ja, aber jetzt hat er bald eine ganz andere Herausforderung, die werden wir dann im Winter zu sehen bekommen. Er hat nämlich mit Al Pacino eine Serie gedreht und da spielt er dann wirklich Adolf Hitler ganz ernsthaft.
Der Unterschied ist halt da, dass bei der Komödie sind es Persiflagen und wenn du da mit dem Al Pacino, dieser Film, da musste ich auch mir mal ein paar Reden nochmal anhören und dann reduzieren auf 94 Jahre alt. Dann ist ja auch die Kraft der Stimme nicht mehr oder die Körpersprache nicht mehr so stark.
Darauf freue ich mich auf jeden Fall, wie er dort wiederum überhaupt zieht sich Hitler jetzt ehrlich gesagt durch unsere Gespräche aus Locarno. Das war gar nicht so geplant. Jetzt haben wir ja gehört, dass Udo Kier sehr gerne unsere Sendung hört, Vollbild. Musstest du ihn darauf ansprechen?
Ja, das war ganz, also irgendwie war die Atmosphäre während des ganzen Interviews doch ziemlich ausgelassen und man hat dann auch gespürt, dass er gar nicht mehr so richtig reden möchte, sondern ja, dass ihm nach was Spielerischem zumute ist. Und deshalb habe ich doch gefragt, ach ja, du hörst doch Filmbild, können wir nicht eine Station-ID aufnehmen? Und habe das so ganz ernsthaft gemacht und das ist ganz interessant, wir hören jetzt das Making-of und da bekommt man einfach mit, dass er immer sein eigenes Ding durchzieht. Also man gibt ihm was ganz Ernsthaftes, aber Udo Kier bleibt eben Udo Kier auch hier.
Also doof darf die nicht sein.
Nein, nur ob du kurz was sagen könntest. Ja. Ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk Kultur.
Was höre ich?
Vollbild, so heißt die Filmsendung. Ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk.
Hallo, ich bin Udo Kier und höre Vollbild auf Deutschlandfunk, aber nicht weiter sagen, bitte. Ich höre das nur auf Deutschlandfunk. Und nicht zu vergessen, Kultur, K-U-L-T-I-R, Kultur.
Ja, also man sieht, er ist auf jeden Fall Schauspieler durch und durch. Anke Lewicke hat Udo Kier für uns getroffen und wir haben versucht, uns an dieses Phänomen Udo Kier etwas anzunähern.
Im Februar gewann der spanische Spielfilm Alcaraz den Goldenen Bären der Berlinale. Nächste Woche kommt der Siegerfilm der katalanischen Regisseurin Carla Simón endlich auch in unsere Kinos. Und dann kann jeder die wunderbare Bauernfamilie Sole kennenlernen.
Einen unterschriebenen Vertrag gibt es nicht. Der alte Pignol, der hat mir sein Wort gegeben, so wie sein Vater meinem.
Ja, aber von dem jungen Pignol hast du nichts, Papa.
In diesem Brief hier. Da steht klipp und klar, dass wir am Ende des Sommers das Land verlassen müssen. Punkt, Ende der Geschichte.
Die Pfirsichbauern Sole aus der Region um Alcaraz stehen vor einer wahren Katastrophe, denn ihnen droht jetzt die Räumung. Die jahrzehntealten Pfirsichbäume sollen für Solarpaneele weichen. Und so begleiten wir die letzte Ernte, während im Hintergrund ein Generationenkonflikt tobt und die Familie auch förmlich zerreißt. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseurin Carla Simón sprechen und wollte von ihr wissen, wie persönlich für sie das Projekt war. Schließlich sind Mitglieder ihrer eigenen Familie auch Pfirsichbauern in Alcaraz.
Ja, das Projekt ist sehr persönlich für mich. Meine Onkel und Tanten sind Pfirsichbauern in der Region um Alcaraz. Ich kenne diese Landschaft gut. Ich habe da alle meine Sommerferien und viele Weihnachtsfeste verbracht. Als mein Großvater vor 3 Jahren verstarb, stellte ich mir die Frage, was wird aus den Bäumen, die wir gepflanzt haben, wenn wir nicht mehr da sind? Das ist eine Frage, die sich viele Bauernfamilien in der Region stellen, denn es wird immer härter, nur aus dem Früchteanbau zu leben. Gerade für kleine Familienunternehmen ist das unmöglich geworden. Diese Gedanken führten zu diesem persönlichen Film.
Sie haben also auch biografische Details in den Filmplot eingearbeitet?
Ja, wobei der Plot des Films reine Fiktion ist. Das, was Familie Soleil im Film passiert, ist meiner Familie so nicht passiert. Meine Onkel betreiben weiterhin ihre Pfirsichfarm und ich hoffe, dass mein Cousin den Betrieb eines Tages übernehmen wird. Aber bei unseren Nachbarn sieht die Situation schon anders aus. Zukunftsängste und Verlustsorgen sind dort an der Tagesordnung. Ich habe beschlossen, aus diesen Erfahrungen meinen Film zu bauen. Außerdem hat mein Co-Autor seine Familiengeschichte eingebracht. Auch seine Familie ist eine Bauernfamilie. So dienten unsere Erfahrungen als Quelle für das Drehbuch.
Diese seltsame, ja vertrackte Situation der Familie Sole in ihrem Film resultiert auch daraus, dass ihnen ja das Land gar nicht gehört, das sie seit Generationen kultivieren. Das macht die ganze Sache besonders hart für die Figuren, richtig?
Ja, das stimmt. Das ist eine Tatsache, die uns sehr wichtig war. Gerade in Spanien ist Landbesitz in der Landwirtschaft ein enormes Debattenthema. Besitzstrukturen reflektieren nämlich die alten Traditionen und stehen häufig im Gegensatz zu den modernen Bedürfnissen und Plänen der Politik und Wirtschaft. Großvater Sole findet es zum Beispiel selbstverständlich, dass es nur einen mündlichen Pachtvertrag für ihn gab. So hat es ja über viele Generationen immer funktioniert. Heute braucht es aber schriftliche Verträge, um juristischen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Das ist ein völlig anderer Blick auf Realität und das Leben.
Sie erzählen ja einen Generationenkonflikt. Die Alten wollen sich nicht ändern, die Jungen sehen, dass man sich ändern muss. Jeder hat irgendwie Recht in diesem Konflikt. Macht es das nicht schwer, so eine Geschichte zu erzählen, wenn jeder Standpunkt seine Berechtigung hat?
That's life, right?
So ist das Leben. Jeder hat seine Sicht der Dinge, seine Meinung über den gleichen Sachverhalt. Somit hat jeder im Film irgendwie recht. Für mich war das sehr interessant. Ich wollte dem Zuschauer keine Meinung aufdrücken. Jede Entscheidung ist in Ordnung. Man muss nur dazu stehen und sie mit vollem Herzen vertreten. Das prägt auch jeden Familienkonflikt. Jedes Mitglied geht seinen eigenen Weg, aber am Ende bleibt man eine Familie.
Sie widmen ja jedem Mitglied der Familie viel Zeit. Sie erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven, könnte man sagen. Aber manchmal rennen sie einfach mit den kleinen Kindern der Familie mit, beobachten sie beim Spielen, schreien, lachen. Eine ganz eigene und andere Welt wird da gezeigt. Die Kinder, die haben ja ein ganz eigenes Verständnis vom Leben und auch diesem Konflikt.
Die unterschiedlichen Perspektiven der Familie zu erzählen, war die große Herausforderung des Films. Es sollte ja ein Ensemblestück werden. Da ist die Kinderperspektive sehr wichtig, denn sie sehen die Welt anders. Sie haben auch kein Verständnis der Probleme, die die älteren Familienmitglieder haben. Aber sie bringen eine unbändige Energie mit. Außerdem zwingen sie die Familie, immer weiterzumachen. Sie erzeugen ein positives Chaos und bringen Leben in die Handlung. So ist das auch beim Drehen selbst. Kinder am Set machen was mit den anderen Darstellern. Diese Energie will ich unbedingt in meinen Bildern einfangen.
Sie zeigen aber auch die Arbeit auf der Farm. Sie ist hart und körperlich auch sehr anstrengend. Das ist fast dokumentarisch gezeigt. Wie wichtig war es Ihnen, diesen Aspekt auch mitzuerzählen?
Die Zuschauer sollten wissen, worum es bei dieser Arbeit geht. Ich kenne jeden Handgriff auf so einer Farm, wie man einen Pfirsich pflückt, wie man ihn weiter transportiert, wie man ihn behandelt. Das sind Details, die ich unbedingt in den Film einbringen wollte. Meine nicht professionellen Darsteller mussten das auch nicht lernen, weil alle von ihnen Bauern sind oder waren. Sie müssen nichts spielen, sie sind eins mit der Arbeit. Ich musste ihnen nichts erklären. Sie kamen ans Set und machten das, was sie immer machen. Das Ergebnis ist eine tolle Natürlichkeit.
Sie schaffen es aber auch, die Natur und die Landschaft um diese Figuren herum zu erzählen. Das scheint ihnen ja auch wichtig gewesen zu sein.
Ja, die Landschaft ist der Hauptdarsteller des Films, denn Familie Sole steht ja kurz davor, dieses Land zu verlieren. Deshalb musste ich einen Weg finden, den Zuschauern zu vermitteln, was die Familie in diesem Stück Land erkennt. Ich wollte diese Landschaft aber nicht romantisieren oder magisch verklären. Man soll aber verstehen, wieso das Herz der Familie Sole an diesen paar Hektar Erde hängt. Das war eine Herausforderung, weil ich keine poetischen Einstellungen von dieser Region filmen konnte. Das ist aber so ein Impuls, den man als Regisseurin hat. Deshalb war es mir wichtig, auch düstere Aspekte dieser Region zu zeigen.
Es sind ja gerade die männlichen Figuren in ihrem Film, die ganz besonders komplex gezeichnet werden. Auf der einen Seite sind sie stur und eitel, auf der anderen Seite auch wieder gebrochen und sehr, sehr unsicher. Sie betrachten das mit großem Interesse, diese inneren Konflikte der Männer.
In dieser Umgebung, die ich porträtiere, müssen Männer seit Generationen sehr männlich sein. Das wird bis heute von ihnen verlangt. So will es die Tradition. Aber langsam ändert sich das. Viel langsamer als in der Stadt oder anderen Regionen. Deshalb stehen sie ganz besonders vor einer Zerreißprobe. Mir war es auch wichtig, dass die Männerfiguren in meinem Film weinen und damit eine andere Männlichkeit vortritt.
Jetzt haben Sie im Februar den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen und Ihr Film wurde ja schon in Spanien gezeigt. Wie kam er denn in Ihrer Heimat an? Er verhandelt ja ein sehr lokales und wichtiges Thema.
Der Film und sein Thema wurden in Spanien sehr intensiv diskutiert. Das hat mich gefreut. Aber vor allem kamen viele Menschen ins Kino, die sonst gar nicht mehr ins Kino gehen. Das hat mich begeistert. Mehr noch, es wurden für diesen Film Kinos wieder eröffnet, die seit Jahren geschlossen hatten. Vor allem in Gegenden auf dem Land, wo das Bedürfnis groß war, diesen Film zu sehen. Das hat funktioniert, weil viele diese Geschichte kennen, aber sich noch nie auf der Leinwand mit ihren Problemen wiedergefunden haben. Das war für mich dann doch der schönste Preis.
Regisseurin Carla Simon über ihren Spielfilm Alcaraz, den mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichneten Film, können Sie ab Donnerstag in den deutschen Kinos sehen.
Top 5.
Der Bauer und sein Land, das ist so ein Topos im Kino wie Der Fischer und das Meer. Mensch und Natur, ein Kampf ums Überleben, aber auch eben eine Idee von Gleichgewicht und Einklang. Im Kino sind daraus wirklich wunderbare Filme entstanden, die wie in Alcaraz von Carla Simon auch sehr moderne Konflikte wie Klimakrise oder Globalisierung verhandeln. Hartwig Tegeler hat eine Top 5 erstellt über Rancher, Farmer, Bauern und ihr Land.
Lust auf einen Film?
Sie wollen uns 15 Cent zahlen. Dabei kostet uns die Produktion schon über 30 Cent. Das bedeutet das Ende der Landwirtschaft. 15 Cent bedeuten, dass unser Grund und Boden in die Hände von Spekulanten fällt. 15 Cent bedeuten, dass wir unsere Häuser verkaufen müssen. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Früchte des Zorns von John Ford. 1940.
Alle müssen sie weg.
1930er Jahre Dürre. Das Land in den großen Ebenen wird weggeweht.
Sie gehen alle weg.
Wieso? Was?
Hörst du? Die Sandstürmer sind schuld.
Die Kornkammer der USA, nun das Armenhaus. Großgrundbesitzer nehmen den kleinen Farmern das Land. Im gelobten Kalifornien, wohin sich die Familie von Tom Joad, Henry Fonda, mit ihrem altersschwachen Lastwagen auf den Weg macht, warten Ausbeutung, Hunger, Fremdenfeindlichkeit. Migrationsströme in der Weltwirtschaftskrise. Keine wogenden Weizenfelder, nur Staub. Und Armut zeigt Ford in seiner John Steinbeck-Verfilmung. Die landwirtschaftliche Vernutzung der Prärien hatte jahrelange Dürren zur Folge. Ökologische, soziale, politische.
Platz 4.
Na, jetzt führen Sie mich doch mal herum. Reiten wir oder gehen wir zu Fuß?
Weites Land von William Wyler, 1958.
Mr. McKay, eine Ranch, die man zu Fuß besichtigen kann, lohnt sich nicht anzusehen.
Das weite Land als ökonomischer Ort hinter der Western-Genre-Fassade. Im Krieg der Rinderbarone geht es im Kern weniger darum, wer schneller zieht, sondern um die Produktionsverhältnisse und um die Grundressource. Wasser. Wer hat den Zugang zum Fluss? Wer kann dem Nachbarn eben den verwehren? Die durstigen Rinder vom Wasser vertreiben? Ursünde in diesem Wasserkrieg.
Wir müssen sie zurücktreiben oder sie verdursten bei dieser Trockenheit. In zwei
Tagen. Ja, wir treiben sie zurück, Vater.
Dass James McKay, Gregory Peck, am Ende die Ranch, zu der der Fluss gehört, von Julie, Jean Simmons, kauft, sich in sie verliebt und dann allen Nachbarn Zutritt gewährt, ist die romantische Auflösung des Kriegszustandes.
Platz 3.
Tom denkt nicht daran, die Farm zu verkaufen.
Müsste er aber, meinen alle.
Menschen am Fluss von Mark Rydell, 1984.
Eine Farm in Tennessee, das Land ist seit Generationen im Besitz der Familie, die Mais produziert und abhängig ist vom Wasser des naheliegenden Flusses. Der Segen ist mit seinen regelmäßigen Überschwemmungen, gleichzeitig aber auch Fluch. Kleine Farmen in Abhängigkeit von den Banken.
Ich weiß wirklich nicht, was ich für Sie tun kann, Tom. Wir können Ihnen höchstens die nächsten Raten stunden, das wäre das Einzige.
Banken, Politiker und Großgrundbesitzer in einer unheiligen Allianz. Menschen am Fluss ist eine mit John Williams Musik unterfütterte Märchenvorstellung. Vom einfachen kleinen Mann, der in mühsam zu erkämpfender Solidarität mit anderen kleinen Männern und Frauen die korrupte herrschende Klasse besiegt. Zumindest bei dieser einen Überschwemmung. Erhaben, wenn Mel Gibson alias Farmer Tom den magischen Satz spricht.
Runter von meinem Land!
Erhaben und verlogen. Diesen Satz könnte auch der schwäbische Schweinebauer Huber sagen. Aber
Platz 2.
Spätestens nach dem Meteoriteneinschlag ist sein Land weg.
Die letzte Sau von Aaron Lehmann, 2016.
Mit der letzten überlebenden Sau im Beiwagen des alten Mopeds macht sich Huber auf von Bayern Richtung Norden, befreit auf seinem Weg Tiere aus der Massentierhaltung, unterstützt den Widerstand der kleinen Bauern gegen die Agrarindustrie.
Hell war's, dem Huber der Leuchtfeuer. Die Leute haben's gesehen und jetzt brennt's überall.
Der Märchenschluss dieses Films ist gleichzeitig getragen von einer großen Wut über den Verlust des Landes und den des Bauernberufes. Wie anders könnte ein Heimatfilm heute auch sein? Damals vielleicht dann doch anders, oder?
Platz 1. Die andere Heimat von Edgar Reitz, 2013.
Jakob Simon, Sohn des Schmieds von Schabach im Jahre 1840, will weg aus dem Hunsrück nach Brasilien.
Du hast Acker, zweimal im Jahr können sie Korn und Mais und Weizen abmachen.
Im Rio Grande. Aber am größten ist der Wald im Norden. Tausendmal größer wie der ganze Hunsrück ist der.
Das Prequel zur Edgar Reitzschen Heimattrilogie. Vormärz, hartes Dorfleben, schlechte Zeiten zum Überleben, politisch wie wirtschaftlich. Erst 1848 wird sich das in der Revolution entladen. Aber jetzt noch ist alles eng, dumpf im Hunsrück. Die andere Heimat erzählt von einem Migrationsbegehren, nicht vom Süden in unseren Norden, sondern umgekehrt. Jakobs Weggehen wird aber auch zum Akt der Freiheit. Der Sohn dankt seiner Mutter.
So mag ich ihrer Weisheit verdanken, mich nicht fangen zu lassen von denen, wo am Boden kleben.
Das Land und die Enge loslassen, das eröffnet neue Räume, neue Möglichkeiten, bei aller Trauer über den Verlust.
Hartwig Tegeler mit einer Top 5 über das Verhältnis von Bauer und Land. Sie hören weiterhin Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Neben den ganzen Skandalen rund um antisemitische Symbole und Kunstwerke gerät ein bisschen aus dem Blick, dass auf der Documenta 15 mit dem Projekt Insta eine außerordentliche Retrospektive des alternativen kubanischen Films stattfindet. Gezeigt werden zahllose Dokumentar- und Spielfilme, die außerhalb des staatlichen kubanischen Systems entstanden sind und ein sehr kritisches Bild des Lebens im Land von und unter Fidel Castro zeigen. Peter B. Schumann hat sich auf der Documenta 15 diese Retrospektive für uns angesehen.
Mira, Victoria, manejó una grúa por más de 20 años.
Schau her, das ist Victoria. Sie war 20 Jahre lang Kranführerin.
Mira. Daisy. Esa era miembro del cuerpo de seguridad de la obra.
Und das hier ist Daisy. Sie war Mitglied im Sicherheitsapparat.
La Obra del Siglo, das Jahrhundertwerk, heißt der semidokumentarische Film von Carlos Quintela. Er handelt von dem einst größten Projekt der kubanischen Revolution, einem Atomkraftwerk. Es sollte in den 1990er Jahren die ewigen Energieprobleme lösen, blieb jedoch unvollendet, eine Ruine, ein machtvolles Symbol für das Scheitern der Revolution. Eine ganze Stadt wurde damals in der Nähe des AKWs errichtet, Ciudad Nuclear. Dort hat Carlos Quintela gedreht.
Die Stadt begann als ein kollektives Projekt und ist heute ein kollektiver Friedhof. Das Führungspersonal ist weggezogen. Die Angestellten sind geblieben. 10.000 Menschen, die in der Nähe Arbeit fanden und nur zum Schlafen hierher kommen, in diese Geisterstadt, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Bei den Dreharbeiten hatte ich große Probleme mit den Behörden, denn die Stadt soll aus der kubanischen Geschichte verschwinden.
Mit gesellschaftspolitischen Tabus beschäftigt sich eine ganze Reihe dieser Filme, die ohne jegliche Unterstützung durch das staatliche Filminstitut ICAIC produziert wurden, und zwar oft mit Hilfe ausländischer Fonds oder sogar über Fundraising. Dazu gehört zum Beispiel El Proyecto, das Projekt von Alejandro Alonso.
Fast mein gesamtes Werk besteht aus Dokumentarfilmen, in denen ich mich mit politischen Phänomenen auseinandersetze, die offiziell tabuisiert werden, wie zum Beispiel das Projekt der Landschulen. Dort sollte in den 1970er Jahren der neue Mensch herangebildet werden. Doch auch dieses Unternehmen ist gescheitert. Zu Gefängnissen und Arbeitslagern wurden später die meisten dieser Landschulen umgewandelt.
Oder auch zu Wohnanlagen, wo Alejandro Alonso seinen Film zu drehen versuchte, was ihm jedoch nach wenigen Tagen verboten wurde. Die Filmaufnahmen hat er deshalb mit Fotografien, Archivmaterial und fiktionalen Teilen ergänzt und seine ungewöhnliche Arbeit mit einer elektronischen Tonspur unterlegt. Zahlreiche Kulturschaffende wurden in den mehr als 6 Jahrzehnten dieser Revolution zum Schweigen gebracht oder sogar weggesperrt, weil sie gegen offizielle Dogmen verstießen. Verschiedene Beiträge erinnerten an besonders dramatische Fälle wie Sueños al Pairo, gewagte Träume von José Luis Aparicio und Fernando Fragela.
Te preguntas, ¿qué ha sido de mí en los últimos meses?
Darin dokumentieren sie das 9-jährige Berufsverbot von Mike Purcell. Er war in den 1970er Jahren einer der einflussreichsten Komponisten und Songwriter. Der Fall Mike Purcell ist nach wie vor ein Tabu in Kuba. Auf dem Festival des jungen Films 2020 in Havanna kam es deshalb zum Skandal. José Luis Aparicio.
Das ICAIC wollte auf keinen Fall den Film zeigen. Funktionäre behaupteten, ich besäße kein Recht an dem Archivmaterial, das mir das ICAIC offiziell überlassen hatte. Wegen dieser Zensur zogen viele Kollegen ihre Beiträge zurück. Daraufhin wurde das Festival abgesagt und es hat bis heute nicht wieder stattgefunden.
Spielfilme können ohne offizielle Genehmigung in Kuba nicht produziert werden. Doch Miguel Coyula hat dafür einen ganz eigenen Weg gefunden.
Ich filme ganz spontan, wenn ich gerade eine Idee habe, mit ganz wenig Personen, oft nur zu zweit. Denn bei richtigen Dreharbeiten würde die Geheimpolizei die Schauspieler oder andere Mitarbeiter einzuschüchtern versuchen. Deshalb haben wir Corazón Azul, Blaues Herz, heimlich von mir zu Hause aus geplant.
Miguel Coyula hat sich mit diesem düsteren Spielfilm erneut als ein Virtuose der hybriden Filmmontage erwiesen. Darin versuchen Wissenschaftler, Castros Idee des neuen Menschen mit Hilfe der Gentechnik zu realisieren, was natürlich furchtbar schief geht. Corazón Azul ist ein Beleg dafür, dass in Kuba völlig unabhängig vom repressiven Regime filmische Glanzleistungen entstehen können, die allerdings dort nur insgeheim zu sehen sind, wie die meisten Beiträge des alternativen Kinos.
Peter B. Schumann berichtete von der großen Retrospektive des kubanischen Independent-Films auf der Documenta 15. Extreme Eltern-Kind-Beziehungen sind ja gerade im Kino immer wieder eine ziemlich heikle Angelegenheit. Der Ödipus-Komplex zum Beispiel wurde bei Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini oder Louis Malle ziemlich wörtlich ausgelegt. Der Inzest, der Tabubruch wurde so zum Teil einer visuellen Reise in die Extreme des Zwischenmenschlichen. Genau in dieser Tradition steht auch der deutsche Spielfilm Grand Jeté von Isabelle Stever, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und von einer Ballettlehrerin erzählt, die mit ihrem entfremdeten Teenager-Sohn eine sehr intime Beziehung eingeht. In Grand Jeté geht es um Körperbilder, um Verlustgefühle, auch um den Schmerz, den die Entfremdung vom eigenen Ich bedeuten kann. Erzählt wird das alles in sehr deutlichen, manchmal auch provozierenden Bildern. Alles atmet den Atem der griechischen Tragödie. Und im Zentrum steht Nadia, diese noch recht junge Balletttänzerin, deren Karriere vorbei ist. Als ich mit Regisseurin Isabelle Stever sprechen konnte, wollte ich zunächst von ihr wissen, was ist das überhaupt für eine Figur, diese Nadia?
Es ist so, dass die Nadia, die Figur der Nadia, wird über ihren Körper definiert. Das heißt, alles, was sie tut, bezieht sich auf ihren Körper. Und dieser Körper geht dem Zerfall entgegen. Und insofern ist sie wie ein Überlebenswille. Nadja will überleben. Und das hat etwas Archaisches.
Es prägt auch, finde ich, dass die Beziehung zwischen den Figuren, das Archaische, das ist ja auch so, dass sich auch etwas überträgt über die Generation hinweg. Und es ist ja interessant zu sehen, dass Nadja ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Also als würde vielleicht der Bezug zu ihrem Körper, sagen wir mal, der Verfall ihres Körpers auch etwas damit zu tun haben, die Art und Weise, wie ihre Mutter ihr den Umgang mit dem Körper beigebracht hat. Also wir haben ja schon einen Blick auf drei unterschiedliche Generationen in dem Film.
Ja, also man kann es auch so verstehen, dass Nadja eine Kindheit nachholt, die sie nie hatte, wenn sie nämlich in ihr ehemaliges Kinderzimmer geht, was jetzt ihrem eigenen Sohn gehört als Kinderzimmer und dort mit ihm ein inzestuöses Verhältnis beginnt, kann man das auch so verstehen, dass sie versucht, ihre Mutter aus der Reserve zu locken und etwas von ihr zu empfangen in einer Form von Trost, was dann vielleicht auch sich als überwältigend oder etwas übergriffig anfühlen könnte.
Es ist ja auch interessant, dass dann Nadja und ihr Sohn, man könnte sagen, sie brauchen sich gar nicht als Mutter und Sohn in diesen Rollen, sondern vielmehr als Spiegel voneinander.
Das ist eine sehr gute Beobachtung, so habe ich das auch gedacht. Also beide Figuren sind über den Körper definiert. Ihr Werkzeug der Kommunikation ist der Körper und sie haben auch eine Sprachlosigkeit. Und in dieser Kommunikation über den Körper spiegeln sie sich ineinander und einer ist des anderen Sehnsucht. Es ist so, dass Mario ist der Spiegel von Nadja, der noch jung ist, der enthemmt ist, der ihre Sehnsucht darstellt in diesem Überlebenstrieb.
Wobei er ja auch ein sehr interessantes Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat. So als wäre sein Körper so ein permanentes Spielfeld, wo er sich austestet, wo er an die Grenzen geht. Ja, wo ist ja auch so eine, ja, es will nichts verraten, aber auch wo es um Wettbewerbe geht, ja, um etwas auszuhalten, ja, wo es auch brechen kann. Eine Grenze, wieder eine dieser vielen Grenzen, um sie zu überschreiten. Was für ein Körperverhältnis passiert da? Was sehen wir da, wenn wir Mario sehen?
Das ist eine wunderbare Frage, für die ich mich bedanke. Es ist so, dass die körperlichen Szenen zwischen den beiden, es war mir wichtig, dass die nicht als romantisch begriffen werden, sondern als etwas, was in einem Raum stattfindet, der außerhalb der Vorstellung liegt und dennoch dargestellt wird. Und um diesen Raum zu schaffen, gibt es eine Szene, die etwas hat, wo Mario an einem Wettbewerb teilnimmt, wo man sich fragt, wie ist sowas möglich? Und damit wird eine Brücke darin geschlagen, wie wir dann diese Beziehung wahrnehmen und darauf gucken.
Es ist ja interessant, dass Sie, obwohl diese sehr intensiven, auch intimen Momente ziemlich deutlich zu sehen sind, Sie unterlegen nicht der Gefahr, dass Sie hier dramatisch überhöhen. Also ich hatte das Gefühl, es ist alles sehr intensiv, weil es ja auch mit einem selbst etwas macht. Aber sie gucken sich das an. Ja, also es ist schon, sie sind nah dran, sie gucken auch sehr neugierig fast schon drauf. Also vielleicht könnten Sie den Blick beschreiben, den der Film auf die Paarungen wirft, die wir zu sehen bekommen.
In meinem Film mag ich sehr gerne die Welt, die Ereignisse aus einer gewissen Distanz zu erzählen, damit man mit diesen Ereignissen spielen kann als Betrachter, weil einem die Möglichkeit dieser Freiheit des Spiels Hoffnung gibt, die Welt sei veränderbar. Dass wir nicht so darin versinken und das Gefühl haben, das ist, wie es ist und wir können es nicht mehr verändern. Nun ist die Geschichte, die da passiert, sehr, sagen wir mal, irritierend. Insofern brauche ich auch etwas, um die Zuschauerinnen bei der Stange zu halten, das weiter anzuschauen. Und ich erzähle die Geschichte in einer Intensität an Nadja dran, damit man weiter sehen will, was passiert und auch Nadjas Welt miterfährt. Aber in diesem Miterfahren von Nadjas Welt habe ich gleichzeitig visuell immer eine Distanz zum Geschehen, die mir die Möglichkeit gibt, dennoch mit den Ereignissen zu spielen, so dass ich gleichzeitig so etwas erzähle wie eine Sage, eine Legende, etwas, was nicht anders sein kann, was vorherbestimmt ist. Die Figuren können nichts dafür. Wir erzählen die Geschichte. und gleichzeitig das Gefühl von einer Unberechenbarkeit. Jeden Moment kann alles geschehen. Wir wissen nicht, wo die Kamera als nächstes landen wird. Und immer die Voraussetzung, es könnte alles möglich sein. Und gleichzeitig, wir erzählen eine Geschichte. Und in diesem Spannungsverhältnis ist die Visualität entstanden. Das ist die Motivation, um diese Bilder so zu machen, wie wir sie gemacht haben.
Regisseurin Isabelle Stever über ihren Film Grand Jeté zu erleben ab Donnerstag in den deutschen Kinos.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ablösung. Theater, Theater, ihre Kollegen. Turm, Bein, Elfen, Turm, Bein, ab. Theater saß ich immer gern in der Kantine mit. Dazu gehört. Ihre Welt. Die Abnabelung passierte tatsächlich darüber, dass ich meine Tochter bekommen habe. Elfenbein, ab. Turmbein, Elfen, ab. Elternhaus. Ich habe mich über ihre Welt definiert und war immer ihr Anhängsel. Kind. Turmbein, Elfen, Turmbein, ab.
Einmal in Gesellschaft und Frank redet. Redet, hört nicht auf zu reden, bis es ihm reicht und sich alle auf ihn stürzen. Sein geschwollener Mund, die blutige Nase. Aber jetzt sehe ich ihn, wie er auf seinen Schlittschuhen übers Parkett gleitet. So elegant, so graziös. Ach, Pirouette, Dreiersprünge, Salto und noch ein. Und dann geht's zack eine Wand hoch bis zur Decke und von da auf den Kronleuchter. Und alle stocksteif halten den Atem an. Aber da schleppt ja der Vizedirektor persönlich eine Riesenleiter heran. Und ich sehe, Frank steigt herab, huldvoll grüßend, lächelnd.
Na also, bravo!
Dorothee, was ist? Was klatscht du denn so?
Norma Jean Baker wollte immer berühmt werden, wollte immer ein Star sein und von allen geliebt. Als Marilyn Monroe ist ihr das in Hollywood der 1950er und 1960er Jahre ganz gut gelungen. Dee Monroe gilt bis heute als Prototyp der Sexy Diva. Als Schauspielerin selbst wurde sie aber jahrelang unterschätzt. Gestern jährte sich ihr Todestag zum 60. Mal und bis heute bleibt Marilyn Monroe trotz ikonischer Bekanntheit ein Rätsel. In wenigen Wochen wird mit Blonde von Andrew Dominik der erste ernsthafte Spielfilm gezeigt werden, der sich mit dem tragischen Schicksal von Monroe auseinandersetzt. Ein Schicksal, das bis heute Hollywood fasziniert, wie Katharina Wilhelm aus Los Angeles berichtet.
Auf den ersten Blick ist die Grabstätte von Marilyn Monroe gar nicht so leicht zu finden. Neben einem großen Parkhaus im Schatten einiger Hochhäuser in Westwood, einem Stadtteil von Los Angeles, befindet sich der kleine Friedhof, auf dem Marilyn Monroe vor 60 Jahren beigesetzt wurde. Frische Rosen liegen vor dem Grabmal, der graue Grabstein ist von Lippenstiftspuren übersät. Giovanna und ihr frisch angetrauter Mann aus Italien besuchen das Grab während ihrer Flitterwochen. Sie erzählt, sie sei ein riesiger Fan und wolle am Grab Hallo sagen.
Yeah, I am a biggest fan. During our honeymoon, we would like to come here and say hi.
Jeden Tag kommen Besucher an das Grab von Marilyn Monroe, die 1926 als Norman Jean Baker in Los Angeles geboren und zu einem der größten Filmstars des 20. Jahrhunderts wurde.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.
Erst Pin-Up-Model, dann Schauspielerin. Dabei wurde Marilyn Monroe, wie sie sich dann später nannte, stets stark sexualisiert. Das Foto, auf dem ihr weißes Kleid über einen U-Bahn-Schacht hochfliegt, begründete endgültig ihren Status als Sexsymbol. Das erotische Image ist Fluch und Segen zugleich. Sie hadert mit sich und wird depressiv. 1962 starb sie dann an einer Überdosis Schlaftabletten in Los Angeles mit nur 36 Jahren. Bis heute sind die Menschen fasziniert von Marilyn Monroe. Unaufhörlich gibt es neue Bücher und Filme über ihr Leben. Im September beispielsweise veröffentlicht Netflix einen neuen Film, Blonde. Die Hauptrolle der berühmten Blondine spielt Ana de Armas.
Marilyn existiert nicht, wenn ich aus meiner Garderobe komme. Bin ich Norma Jean. Marilyn Monroe existiert nur auf der Leinwand.
Blonde Haare, volle rote Lippen und ein dicker schwarzer Lidstrich. Marilyn Monroes Erscheinung prägt wie keine andere die Popkultur. Andy Warhol verwandelt sie in Kunst. Musikstars wie Gwen Stefani oder Madonna kopieren ihren Look. Wer das nötige Kleingeld hat, der kann sich bis heute noch einiges aus Marilyn Monroes Besitz ersteigern. Regelmäßig gibt es Auktionen. Für 4 Millionen Dollar wurde 2016 ihr berühmtes Glitzerkleid versteigert, in dem sie John F. Kennedy ein Geburtstagsständchen sang.
Happy Birthday, Mr. President.
Das Kleid sorgte 60 Jahre später wieder für einen kleinen Skandal, als es Reality-TV-Star Kim Kardashian zur Met-Gala in New York trug. Mit diesem Andenken an die Monroe habe sie es aber zu weit getrieben, meinten einige Experten. Das Kleid, in das schon einst die Monroe eingenäht werden musste, sei nach dem Auftritt ruiniert gewesen. Ob sich Marilyn Monroe wegen dieser Geschichte im Grab herumdrehen würde? Vielleicht lacht sie darüber eher mit ihrem Grabkammer-Nachbarn. Denn der ist kein geringerer als Playboy-Magazin-Gründer Hugh Hefner. Dessen letzter Wunsch war es nämlich, neben Marilyn Monroe beerdigt zu werden.
Katharina Wilhelm war auf den Spuren von Marilyn Monroe in Los Angeles unterwegs. Und damit endet Vollbild das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Nächste Woche hören Sie dann an dieser Stelle unsere Sondersendung von den 75. Internationalen Filmfestspielen von Locarno.